Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Audiocasts zu CC2TV. Das ist die Folge 676. Mann, habe ich lange gelabert. Ja, ich meine, um auf diese Zahl zu kommen. Ich möchte mich erstmal bedanken für die ganzen Genesungswünsche, die ich mittlerweile bekommen habe. Es ist ein bisschen besser geworden. Natürlich noch nicht alles okay. Schmerzen sind so einigermaßen zu ertragen, aber naja, gut Ding will Weile haben. Zu meinem Telefonproblem haben sich auch einige Leute gemeldet. Ich habe alles probiert, was mir vorgeschlagen wurde. Einer hat dann nach ein paar Tagen einen Rückzieher gemacht, hat gesagt, bei mir hat es auch nur ein paar Tage gehalten. Und jetzt muss ich neu überlegen. Also es gibt nach wie vor keine Lösung dafür. Diese Inkompatibilität zwischen den AVM-Boxen und der Telekom, die besteht nach wie vor. Und keiner kann wirklich etwas sagen, warum, wieso, weswegen. Ich versuche jetzt einen etwas anderen Weg zu gehen, aber ich muss erst mal probieren, ob es funktioniert. Und dann kann ich auch mehr darüber berichten und mehr dazu sagen. Jo. Das war erstmal der Vorspruch. Jetzt könnte ich ganz viel erzählen zu der letzten Folge über die künftige Entwicklung und den Einfluss der KI auf unsere gesamte Gesellschaft und unser Zusammenleben. Da habe ich so unheimlich viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, wir haben das ja so noch gar nicht gesehen, wir haben ja noch gar nicht die ganze Tragweite erkannt. Jo, ich denke, dass da einige erstmal jetzt so ein bisschen mehr den Fokus auf diese Thematik legen werden, weil es unsere Gesellschaft in einem Maße umändern und verändern wird, wie wir das bisher noch nicht gesehen haben. Immer wieder werde ich gefragt, was ich für eine Vorstellung hätte, wie man denn mit der Ukraine umgehen könnte, mit diesem Krieg, mit diesem verbrecherischen Angriffskrieg, den Putin da angezettelt hat. Ich möchte mich im Prinzip nicht dazu äußern. Aber wenn ich mir das gesamte Umfeld ansehe, habe ich sehr große Bedenken, dass die ganze Geschichte doch noch eskalieren kann in einem Maße, wie wir uns das nicht vorstellen können. Putin scheint nicht mehr normal zu sein, nicht mehr bei Sinn zu sein, wenn man sich seine Entscheidung, seine Handlungsweise ansieht. Und ja, es gibt auch einige andere in Europa. Ich meine, das ganze Problem, was wir in Europa haben mit diesem Rechtsruck, in einigen Ländern, die östlich von uns liegen, gar nicht so weit weg von uns, aber selbst in Frankreich und auch bei uns in Deutschland, das liegt daran, meiner Meinung nach, dass man dem Volk nicht zugehört hat, dass man dem Volk einfach von oben auf diktiert hat, wie es sich zu benehmen hat und dass man nicht die Stimmung aus dem Volk mit wachsamem Ohr aufgenommen hat und die Politik entsprechend ausgerichtet hat. Flüchtlinge, es gibt natürlich Berechtigte und es ist gut, wenn wir Flüchtlinge aufnehmen, aber wie es gehandhabt wird und wurde, ist nicht in Ordnung. Und dass einige Länder da gar nicht mehr mitmachen wollen, kann man irgendwo nachvollziehen. Und wenn die Bürger gezwungen werden, etwas zu tun, einen gewissen Grad der Identität im eigenen Land aufzugeben, dann kommt es eben zu einer stärker rechtsgerichteten Stimmung im Volk. Ja, jetzt bin ich von der Ukraine abgekommen. Also ich habe große Bedenken, sehr große Bedenken, dass es auf dieser beschissenen Welt, nee, die ist ja eigentlich schön, nur die Menschen machen sie so beschissen, bald einen ganz großen Knall geben wird. Nicht nur unbedingt und direkt mit Russland. China spannt die Muskeln an, in vielen anderen Ecken kriselt es, wenn ich allein in Kosovo sehe, überall, als wenn die Menschen nichts anderes zu tun hätten, als sich gegenseitig umzubringen. Wenn man rausguckt, ein schönes Wetter, man kann sich doch irgendwo an den Waldrand setzen, irgendwo an einem Baum lehnen und den Vögeln zuhören. Nein, man muss sich gegenseitig umbringen. Und diese Welle, die da im Moment um die Welt. Welt, ja. Die ist so furchteinflößend. Nein, ich will nichts herbeireden. Ich hoffe ja auch, dass alles gut läuft, dass alles friedlich abläuft. Aber selbst in den USA, das, was sich da tut, dieser Trumpel, der da mal Präsident war, der kriegt ja jetzt nacheinander immer mal wieder ein paar auf die Schnauze. Ich hoffe auch so viel, dass er nicht nochmal Präsident werden wird, kann, gewählt wird. Dennoch ist aber auch die politische Ausrichtung der USA, selbst wenn er hoffentlich nicht nochmal wiederkommt, auch da na, mit Vorsicht zu genießen, sagen wir mal so. So, aber wie gesagt, mehr will ich dazu nicht sagen, werde ich auch künftig nicht sagen. Es gibt ganz viele Fragen, die immer wieder kommen, wo Zuhörer sich wünschen, doch mal über ein bestimmtes Thema etwas zu hören. Die sind aber teilweise so unterschiedlich und ich kann nicht alle bedienen. Wenn irgendwelche Wünsche häufiger kommen, werde ich mich natürlich auch darüber mal informieren, eine Meinung bilden und die auch kundtun. Aber es ist ja nun kein Wunschkonzert, wo jeder mal drankommt. Dazu sind es leider zum Glück zu viele Zuhörer. Immer wieder höre ich, dass auf der Fahrt zur Arbeit, auf der Fahrt mit der Bahn oder selbst im Flugzeug und was weiß ich wo, die Zuhörer versuchen, meinen Gesprächen zu folgen. Ja, ist schon toll, das alles mal so mitzubekommen, wo überall gehört wird, wann überall gehört wird. Ich möchte mal wieder ganz viele Grüße nach Österreich schicken. Da haben sich in der letzten Zeit auch viele gemeldet. Auch in die Niederlande, auch von dort kommen viele Grüße. In die Schweiz, das sind also die Länder, natürlich an Deutschland angrenzend, wo ich viel Resonanz bekomme. Ein bisschen weniger aus Skandinavien, aber da kommt ab und zu auch mal wieder einer. Na gut, es kann ja nicht jeder jedes Mal etwas schreiben, nur weil ich den Mund aufgemacht habe, verstehe ich auch. Aber ich weiß, da hören auch viele zu. Also Grüße auf die obere Hälfte unserer Erdkugel. So, das war's jetzt mit dem Vorspruch. Jetzt wollen wir mal gleich einsteigen mit dem ersten Thema. Und das erste Thema, naja, wie könnte es anders sein? Da war der Jingle, ja. Der RP5, der Raspberry Pi 5, der hat oder erblickt zurzeit wohl das Licht der Welt. Eigentlich war er ja angekündigt für Anfang 2024 und jetzt ganz überraschend kam er doch schneller. Es hat ja Lieferschwierigkeiten gegeben mit dem P4, der ja exorbitante Preise mittlerweile auf dem Markt erzeugt hat, wenn ich mir überlege, dass man für so ein Teil teilweise 180 Euro vom Händler verlangt und bekommen hat. Das ist vom Händler unverschämt und unverständlich, dass Leute dafür so viel Geld bezahlen. Vielleicht irgendwelche Zwangslagen, wo man auf genau das Teil angewiesen war. Aber jetzt ist der P5 erstmal da. Jetzt muss man sagen, okay, also erstmal von der Baugröße her ist er identisch. Und auch die Postenleisten sind identisch. Gut, die Netzwerkschnittstelle und USB, die haben ihre Plätze getauscht, aber das ist ja nicht so gravierend. Man kann das alte Gehäuse also nicht eins zu eins weiterverwenden, wenn man denn eins gehabt hat. Aber im Prinzip kann man den neuen für einen alten austauschen, eintauschen. So, der Raspberry Pi 5 ist, man sagt, bis zu 60% schneller als der vorherige Prozessor, der da drauf war. Und der ist jetzt mit 2,4 GHz getaktet. Allerdings ein Cortex A76 anstelle des bisherigen A72. Auf dem 4er war der 72er. Also so verschiedene Benchmarks, die ich da gelesen habe, komme ich also auf 2 bis 2,5 als Faktor bei vielen Aufgaben. Man muss allerdings Einschränkungen machen. Verschlüsselung ist mittlerweile hardwaremäßig auf dem P5 möglich und die ist im Faktor 20 gegenüber dem P4 zu bewerten. Die Dekodierung von Videos ist noch nicht für alle Formate hardwaremäßig drin. Also ein Teil muss noch softwaremäßig gemacht werden. Da gibt es eine mäßige Beschleunigung, eben nur so schnell, wie der neue Prozessor schneller ist. Die Grafikeinheit hat einen Ausgang mit zwei 4K HDR-fähigen HDMI-Anschlüssen, die Micro-HDMI, so wie bisher auch schon. Und ja, das ist im Grunde genommen das Erste. So, der Arbeitsspeicher ist auch schneller geworden. Das ist ein LPDDR4X. 4 GB ist die Grundversion, gibt es auch mit dem doppelten Speicher. Aber ich glaube, noch nicht lieferbar. Das heißt, lieferbar wird er wohl auch erst Mitte Oktober sein. Man kann ihn seit gestern bestellen. Das sind aber so abenteuerliche Geschichten, denn da muss man entweder ein Zeitschriften-Abo oder irgendein anderes Abo noch mit abschließen, was die Sache wahnsinnig teuer macht. Oder man muss irgendwo mitgezahlt oder sich anmelden oder auf eine Warteliste und oder in Großbritannien kaufen. Und dann kommt da aber noch der Zoll dazu und die Transportkosten. Also ich denke, man sollte die Füße ruhig halten und warten, bis die deutschen bekannten Distributoren ausreichende Stückzahlen am Lager haben und dann einfach da bestellen und keine Klimmzüge machen. Nur um vielleicht der Erste zu sein, der man sowieso nicht mehr ist, um so ein Ding zu haben. So, der hat einen PCI Express Port, der ist mit 500 Megabit pro Sekunde recht fix. Und man kann über einen Adapter eine M2 SSD, muss man mal sehen, vielleicht auch mit einem anderen Adapter ein SATA-Laufwerk anschließen. Es ist mittlerweile auch ein bis zu 100 Megabyte pro Sekunde schneller Micro-SD-Kartenleser mit auf dem Platinchen drauf. Und die USB-Geschichte ist auch abgedatet worden, und zwar mit zwei gleichzeitig zu betreibenden Schnittstellen, die mit voller Geschwindigkeit laufen können. Es sind natürlich USB-3-Ports. So, was man, wenn überhaupt, als negativen Punkt anführen müsste, das Teilchen muss jetzt ein bisschen mehr fressen, Strom. Man muss ein Netzteil haben, ein vernünftiges, welches 5 Ampere in der Spitze bringt. Bisher bei dem P4 kam man mit einem 3 Ampere Netzteil aus, das ist nun nicht mehr. So, und 5 Ampere heißt natürlich, wenn das Ding mehr Leistung verbrät, die braucht er ja nicht zum Rechnen, das Rechnen selbst braucht er so gut wie keine Leistung, sondern, naja, ich glaube, ich habe mal darüber gesprochen, wenn man einen Transistor als Schalter nimmt, dann ist eine gewisse Umschaltzeit notwendig. Der geht ja nicht in Nullzeit von leitend auf nicht leitend, sondern braucht eine gewisse Zeit. Wenn das Ding nicht leitend ist, sagen wir mal theoretisch unendlich hoher Widerstand, dann fällt keine Leistung über diesen PN-Übergang. Aber wenn das Ding vollständig leitend ist und theoretisch null Widerstand hat, fällt auch keine Leistung ab. Nur in der Zeitdauer, wo er schaltet, von nicht leitend auf leitend. Und je länger diese Zeit ist, umso mehr Leistung fällt ab. Umso schneller der schaltet, umso geringer ist das. So, und nur in dieser Zeit, da wird wirklich Wärme erzeugt und das Ding, das ist Prozessor, in der Hauptsache jedenfalls Prozessor verursacht, brauchen wir eben jetzt in der Spitze bis zu 5 Ampere. 5 Ampere heißt mehr Leistung und mehr Leistung heißt mehr Wärmeentwicklung. Er wird also wärmer, braucht aber immer noch keinen Kühlkörper. Unbedingt. Er taktet runter, wenn er zu heiß werden sollte, und er schützt sich damit selbst, sodass man keine Angst haben muss. Man kann natürlich einen Kühlkörper draufkleben, hilft sicherlich, wenn man sehr intensive, rechenintensive Aufgaben hat, dass das Teil mit Volllast läuft. Ja, es gibt natürlich auch Leute, die dann Lüfter drauf gebaut haben, um dauerhaft in Volllast arbeiten zu können. Passt natürlich dann auch nicht mehr, weil das alles ein bisschen anders organisiert ist auf der Platine. Das sind ja eigentlich Nebensächlichkeiten. Eine Sache ist ganz neu. Er hat einen Taster, einen Einschalttaster. Und mit diesem Einschalttaster kann man ihn, wenn er läuft, auch wieder ausschalten. Also das, was bisher nicht möglich war, irgendwie auszuschalten, ohne ihm Strom zu klauen, also vorher runterfahren und Strom zu klauen, das ist mittlerweile möglich geworden. Preise, naja, die Standardversion soll so um die 70 Euro herum kosten. Ist natürlich ein bisschen teurer, größerer Speicher und anderer Prozessor, ist schon klar, alles wird teurer, warum kein Pi? Wer also etwas braucht, was um Faktor 2,5 im Schnitt schneller ist als der Pi 4, der muss dann eben 70 Euro auf die Theke legen oder überweisen und bekommt dann einen etwas schnelleren Rechner, der im Prinzip aber vollständig kompatibel ist, bis auf die etwas geänderten Platinenlayouts, dass also Lüfter und Gehäuse und sowas nicht mehr so passt, wie man sich hätte wünschen können, aber wünschen ist ja was für Weihnachten und nicht für den Spätherbst. Gut, das wollte ich nur mal loswerden. Also, der RP5 ist ab sofort bestellbar, wird wohl je nach Händler oder Distributor so ab Mitte Oktober ausgeliefert werden und dann können wir anfangen zu probieren, zu basteln und zu spielen. So, das war eine schöne Sache. Kommen wir mal zu anderen Sachen. Ob die schön sind oder nicht, muss jeder selbst beurteilen. Der Bundesrat hat jetzt dem neuen Gesetzentwurf zu unserer Reform des Ausweiswesens, also nicht wer ausgewiesen wird, sondern wer sich ausweisen muss mittels eines Ausweises, diesem Gesetz zugestimmt. Das Wichtigste, dieser neue Bundespersonalausweis, der ja nur Perso genannt wird, weil wir alles irgendwie abkürzen und verniedlichen, kann per Post dem Empfänger zugestellt werden. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Aber auch die Ermittlungsbehörden bekommen neue und mehr Rechte als bisher. Die rund 4.300 Meldeämter, die wir in unseren Kommunen haben, die müssen künftig sicherstellen, dass die Sicherheitsbehörden, also Geheimdienste, Steuerfahnder, Polizei, Zollämter, zu jeder Zeit auf die biometrischen Passbilder aus dem elektronischen Personalausweis oder dem Pass, dem Reisepass und anderen hoheitlichen Dokumenten, dass sie darauf zugreifen können. Das steht so in dem Gesetzentwurf zur Modernisierung des Pass, des Ausweis und des ausländerrechtlichen Dokumentenwesens. Dem hat also der Bundesrat am Freitag zugestimmt. Und der Bundestag hatte ja das schon bereits Anfang Juli beschlossen. Und es wurde aber dann noch an einigen Punkten überarbeitet. Jetzt ist das Ding also fertig. So, was ändert sich jetzt? 40 verschiedene IT-Dienstleister und auch Hersteller, ich glaube 10 Hersteller sind es, können grundsätzlich als Berechtigte anerkannt werden. Das ist schon seit 2017 so. Und haben das Recht, sich automatisiert rund um die Uhr Zugang zu den Passfotos, die gespeichert wurden, zu verschaffen. Mit dieser, man nennt es Abrufverordnung, sorgt der Bund dafür, dass die Kommunikationsstandards für diese Berechtigten einheitlich werden sollen. Sollen. Auch hier wieder Konjunktiv. Bisher scheitert dieser Zugriff aber an den technischen Voraussetzungen, weil wir immer noch ein fürchterliches Wirrwarr haben, an unterschiedlichen Systemen, in unterschiedlichen Bundesländern. Die Kommunen selbst sind sich untereinander nicht einig. Das ist also bei den Meldeämtern. Dann gibt es, wie eben schon gesagt, 40 verschiedene IT-Dienstleister, die für diese Ämter arbeiten. Und die sind auch nicht alle miteinander so vollständig kompatibel, wie man sich das eigentlich vorstellen könnte. Nur 2 Bundesländer übrigens können bis jetzt, obwohl das Gesetz seit oder die Möglichkeit seit 2017 vorhanden sein soll, einen automatisierten Lichtbildabruf, das ist also unser Foto, was bei den Behörden da gespeichert ist, zur Verfügung stellen. Heißt also, kommt Polizist, hält dich an, sagt, hast du gesoffen, sagst du nein, sagt, jetzt hast du Ausweis, nimmt den Ausweis, geht in seine Verbrennerkarre und ruft dann das Lichtbild von den Behörden ab, wenn es denn möglich wäre, und vergleicht das mit dem Bildchen auf meinem Ausweis, den er im Moment mitgenommen hat. Zwei Bundesländer, da geht das im Moment. Es ist beschämend eigentlich. Allerdings, diese beiden Bundesländer haben noch Einschränkungen. Da dürfen diese Abrufe jeweils nur für die eigenen Behörden, die dazu berechtigt sind, durchgeführt werden. Nicht übergreifend. Also man will jetzt aber, hat gemerkt, dass man da irgendwo noch in der Steinzeit ist mit Computertechnik und Ähnlichem und will jetzt eine sogenannte Spiegeldatenbank auf Länderebene aufbauen. Die sollen dann gefüllt werden, diese Spiegeldatenbank, von den Pass- und den Ausweisbehörden. Und die können ihre Informationen hochladen. Ja, und das kostet dann die Kleinigkeit für diese Spiegeldatenbanken, damit man das speichern kann, was man eigentlich schon seit 6 Jahren speichern müsste. 4,4 Millionen Euro. Wunderbar. Ja, wie sicher das ist, sehen wir dann hinterher, sobald die ersten Hacker aus irgendwelchen Ländern, da wo die Sonne aufgeht, morgens darauf zugreifen können. Die berechtigten Behörden dürfen, wenn sie denn könnten, künftig zur Überprüfung der Echtheit eines Passes und damit auch zur Feststellung der Identität dessen, der diesen Pass da vorweist, auch die auf dem Chip gespeicherten biometrischen Daten auslesen. Und nicht nur die biometrischen, natürlich alles, was da draufsteht, aber auch die biometrischen. Damit ist gemeint, so steht es im Gesetz sinngemäß, die für den Abgleich benötigten Körpermerkmale dürfen erhoben werden, was auch immer das nun heißt. Also Bauchumfang und Fußgröße wahrscheinlich eher nicht, sondern Augenfarbe, Haarfarbe und so ein Kram da. Die ausgelesenen Informationen können durch die überprüfenden Beamten zur Verarbeitung in einem Datenverarbeitungssystem automatisiert gespeichert werden, sofern sie durch das Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes dazu berechtigt sind. Wischi, waschi, wuschi, also Gesetze wie immer. Die müssen also selbst wissen, ob sie berechtigt sind und dann dürfen sie das machen, was eigentlich so nicht sein dürfte, weil es biometrische Daten, das ist ja nur ein sehr hohes Gut. Aber naja, die Ampelkoalition, diese Geschmähte, die hat allerdings durchgesetzt, dass biometrische Daten, die für den Aufbau von diesen Schattendatenbanken, weil sie eben sehr sensible Daten sind, nicht einfach hochgeladen und gespeichert werden dürfen, sondern da gibt es eine neue Voraussetzung. Habe ich nirgends gefunden, welche das denn sind und wer denn darf und wer von wem die Erlaubnis bekommt. Also ist auch noch so ein bisschen, hängt in der Luft. Wir machen es mal und dann sehen wir mal, ob wir von den Gerichten oder sonst jemanden einen drüber gebraten kriegen und dann passen wir die Sache so an, dass es passt. Deswegen wird es ja angepasst. Die, da steht natürlich auch noch so Sachen drin, wo der Normalbürger sagt, kann das wahr sein? Muss man das da reinschreiben? Dass bei der Einrichtung dieser automatisierten Abrufverfahren, da muss diese zugreifende Stelle durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sicherstellen, dass nur berechtigte Personen Zugriff erhalten. Toll, wa? So als hätten diese Leute noch nie etwas von Datenschutz und was weiß ich was gehört. Gibt also ganz viele Kritiken von Datenschützern, wie immer. Ist ja auch wichtig so, wir müssen ja darüber diskutieren. Es geht nicht um Meckern, es geht nicht um was weiß ich was, sondern wir müssen darüber diskutieren. Und so lange, bis es für alle erträglich ist, nennt man Kompromiss. Diese Verordnung zur Umsetzung dieser Bestimmung hat unsere Regierung also jetzt angestoßen. Das Mindestalter übrigens für die Nutzung des Online-Ausweises, das sinkt von bisher 16 Jahren auf künftig 13 Jahre. Und damit soll sichergestellt werden, dass auch Jugendliche, für die bisher so ein, wie nennt sich das, Kinderausweis oder so ähnlich, der nur ein Jahr gültig war, notwendig war, in den Genuss eines richtigen Personalausweises kommen sollen. Damit soll dann eine Altersverifikation in sozialen Medien und was weiß ich was möglich sein. Nächster Kritikpunkt, das heißt, du musst dir zu Hause irgendein Gerät anschaffen, mit dem dann der Ausweis gelesen werden kann und dann musst du wieder eine PIN haben und das geht wieder nur über irgendeine App und das geht wieder, was weiß ich wohin und wie. Hier ist also die ganze Sache noch nicht ausgegoren. Wenn das einfach über Kamera oder sonst wo ginge mit einem sicheren Verfahren, nein, man muss wieder ein extra Gerät dafür haben. Naja, wir werden mal sehen. Die zuständigen Ämter sollen also das jetzt alles möglichst ohne Zeitverzug bereitstellen, bundesweit. Das heißt, bis jetzt, die 6 Jahre, ist ja nichts weiter passiert. Ich vermute mal, die nächsten 6 Jahre wird es auch noch nicht so weit kommen, wie man sich das von Gesetzgeberseite her gewünscht hat. Aber es sind ja nur Behörden, die haben ja nichts mit dem Gesetzgeber zu tun. Die machen eben so schnell, wie sie eben machen. Und wenn es eben nicht so schnell geht, dann machen sie eben langsamer. Außerdem muss man auch noch wissen, dass diese Verarbeitung der biometrischen Daten, weil es ein schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte ist, da läuft zurzeit noch eine Verfassungsbeschwerde. Und da muss man abwarten, wie die ausgeht, ob diese Abrufbefugnis für diese bestimmten Gruppen so bleiben kann, wie sie gedacht ist, oder ob es da nochmal eine Änderung geben wird. Ja, Datenschutz ist so ein Ding. Netto gehört zu den 4-Buchstaben-Lesen für mich, auch wenn es 5 Buchstaben hat. Fangen wir mal anders an. Das wird vielleicht, ich habe das vor 2 oder 3 Jahren schon mal berichtet, dem einen oder anderen aufgefallen sein, allerdings nur den Bösen unter den Zuhörern, die einen Einkaufswagen von Aldi, von bestimmten Aldi-Märkten, die daran teilgenommen haben, von dem Aldi-Parkplatz entfernen wollten. Da gab es nämlich an diesen Einkaufswagen eine magnetische Bremse. Sobald die über einen bestimmten Bereich gefahren sind, wurde die ausgelöst und die Räder der Einkaufswagen blockierten. War unangenehm. Dann blieben die eben stehen. So. Hat sich wohl nicht durchgesetzt, war irgendwie nicht so richtig prickelnd. Netto hat eine neue Idee, weil wir ja immer mehr daran gewöhnt werden, dass wir nun verdammt nochmal immer unser Dattelfon bei uns zu haben. Wird vielleicht irgendwann auch als Ausweis verwendet werden können. Man kann ihn ja hochladen, das geht ja eigentlich theoretisch schon, wenn es denn ginge. Auch hier wieder Steinzeit in Deutschland. So, Netto sagt jetzt, wenn du die ab von Netto auf dein Dattelfon genagelt hast, dann kannst du, allerdings im Moment erstmal in 2 Läden in Bayern zum Testen, deinen Einkaufswagen ohne so einen kleinen Chip oder mit so einem Steckdingen da, dass man auch ohne Chip den Wagen holen kann und so, auslösen, von der Kette lösen. Du brauchst also keinen Bolzenschneider mehr mitzubringen. Du nimmst dein Dattelfon, hältst das an den Einkaufswagen ran und schon gibt er dir den frei. Jo, ist schon eine tolle Sache. Auch hier, es ist absolut unverständlich, dass jeder Scheißladen oder auch Krankenkassen oder Versicherungen oder wer auch immer verlangt, dass ich mit meinem Dattelfon irgendetwas mache, irgendetwas draufnagel, ich selbst die Verantwortung habe, mir das in aller Regel von Google App Store, wo ja nun genug Müll und gefährliche Sachen drin sind, herunterladen muss, die Bedingungen von Google akzeptieren muss, sonst komme ich ja gar nicht daran, nur um dann einen blöden Einkaufswagen zu haben oder um auf mein Krankenkassenkonto zu gucken, damit die Krankenkasse Geld spart und mir nichts schicken muss. Ja, geht also hier weiter. Also wie gesagt, in 2 bayerischen Filialen wird es im Moment getestet. Dann kann man seinen Einkaufswagen holen. Mit dem Zurückgeben weiß ich noch gar nicht, wie das eigentlich geht. Aber die haben ja dann die Identität über mein Telefon, über meine App, die ich auf meinen Sattel vornageln muss, und ich mich anmelden muss und ich muss meine Daten hinterlegen. So, was aber weiter passiert, das weiß ja keiner so genau. Wir wissen ja, dass in vielen Läden Überwachungen sind, dass man erstmal anonym guckt, welche Kundengruppe oder welcher Kunde geht ja dann auch personalisiert, bleibt wie lange vor welchem Angebot stehen und kauft etwas, wird ja dann an der Kasse anschließend, wenn man sogar mit dem Telefon bezahlt, auch noch zugeordnet. Dann haben wir wirklich den absolut gläsernen Käufer. Der geht da rein und Netto weiß dann, wann geht der da rein, wie schnell geht der, wo bleibt der stehen, welche Wege nimmt er, welche Angebote nimmt er, was kauft er, wie oft kauft er das denn eigentlich? Also es ist für mich irgendwo mehr als unglaublich, es ist ungeheuerlich. Die Datenschutzbehörden in Bayern, die sagen, ja, wir wissen ja eigentlich nichts davon und nur wenn die hier ihre App da in irgendeiner Funktion erweitern, dann müssen die das ja gar nicht melden und die müssen sich ja sowieso an datenschutzrechtliche Grundsätze halten. Das heißt also Transparenz und Speicherbegrenzung, Datenminimierung und Zweckbindung und so weiter. Aber da kümmert sich keiner drum. Das interessiert offensichtlich niemand. Man muss sich das nur überlegen, was, das ist der nächste Schritt, dass man jetzt von jedem blöden Laden irgendeine App auf das eigene Telefon laden soll, um dann, was weiß ich was, 3 Gummipunkte mehr zu bekommen und sich jedes Mal mit dem Telefon ausweist an der Kasse, damit man irgendeinen Rabatt für etwas bekommt, was man sonst gar nicht gekauft hätte. Das ist ja schon schlimm genug. Aber dass jetzt auch noch ein Laden hingeht und mich überwacht, wie schnell ich wohin gehe, wie lange ich bei irgendwelchen Angeboten stehe, das finde ich also an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Aber ich weiß, ich bin nur überzeugt davon, dass die Menschen auch das einfach hinnehmen werden, weil sie es die meisten nicht wissen, was eigentlich passiert. Das ist doch schön, gehst mit Telefon hin, hältst das auf den Einkaufswagen, macht der Klack und kannst deinen Wagen nehmen. Der andere muss in der Tasche suchen, ob er irgendwo einen Plastikchip oder sonst was hat. Gut, der nächste kommt mit dem Bolzenschneider, aber ist ja auch egal. Nur die Menschen wissen nicht, was passiert und es interessiert sie auch nicht, was mit ihren Daten passiert. Und sie nehmen das ganz einfach so hin. Man muss sich im Grunde genommen wirklich an den Kopf fassen und sagen, was ist aus dieser Gesellschaft geworden? Wir meckern über alles, wir schimpfen über alles. Aber wenn es darum geht, unsere eigenen Daten, unsere eigenen Gewohnheiten, unsere eigenen Vorlieben, in irgendeiner Art vor einem Laden geheim zu halten, der sagt, du kriegst das aber 20 Cent billiger, wenn du dir so ein blödes Programm auf dein Telefon lädst, da setzt der Verstand aus. Naja, mal sehen, was dabei rauskommt bei diesem Test in Bayern. Also ich werde mit Sicherheit keines von diesen blöden Programmen auf dem Telefon draufladen, nur um einen Einkaufswagen zu bekommen oder nur um irgendwelche Angebote zu kaufen von Zeugs, was ich sonst nie kaufen würde. Kommt nicht in Frage für mich. Die letzte Videosendung von Thomas hat ja wahnsinnige Resonanz gebracht. Es gibt offensichtlich mehr Menschen, die sich Gedanken und Sorgen machen und die ablehnen, dass dieser Zwang zu dem Datelfon immer massiver wird, mehr als man so in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Aber ob es etwas bewirkt, müssen wir sehen. Kann man so noch nicht sagen. Dann grüße ich erstmal unsere Zuhörer, unsere Freunde. Ich weiß, es sind einige in den USA. Und ganz besonders haben wir auch mehr als 2 Hände voll in Los Angeles, die sich bisher gemeldet haben bei mir. Vielleicht gibt es ja auch noch Geheime. Ihr werdet es vielleicht schon erlebt haben, dass euch da so kleine lustige Kisten, irgendwo so mit 4 Rädern, Plastikkiste steht da vorne, sieht aus wie so 2 Augen, so LED-Kreise da dran, steht irgendwo, ich glaube Otto steht drauf oder sowas, und haben dann oben ein paar Sensoren drauf, die angeblich autonom durch die Straßen fahren als Lieferroboter. Hat sich zwar herausgestellt, dass das meiste davon gefaked ist, dass die ferngesteuert werden, Aber, naja, so, und so ein Lieferroboter, egal ob ferngesteuert oder autonom, was muss der haben? Eine Kamera, der muss ja gucken, wo er hingeht, wo er sich befindet, wo er ist. Da hat sich jetzt aber herausgestellt, dass diese Lieferroboter die Aufnahmen, die sie mit ihren Kameras machen, an die Zentrale senden, wohin auch sonst. Und dort werden diese Sachen alle aufgezeichnet. Wie lange sie aufgezeichnet werden, weiß man nicht. Die Leute, die daran teilnehmen, die sich beliefern lassen von solchen Robotern und die Lieferungen verschicken, die müssen da natürlich irgendwelche Geschäftsbedingungen unterschreiben, dass sie damit einverstanden sind und bla bla. Aber was ist denn mit denen, die unterwegs sind und einfach diesem Lieferroboter da in den Weg laufen, die da aufgenommen werden? Was ist denn mit diesen Aufnahmen? Da werden also zigtausendfach Menschen aufgenommen mit Uhrzeit und Datum, mit Gesichtern und was weiß ich nicht, und ob sie eine Einkaufstasche haben oder nicht oder mit wem sie sprechen oder, und da denkt keiner darüber nach, da spricht keiner darüber. Gut. In den USA ist man nicht so kritisch wie bei uns in Deutschland, aber man muss sich auch darüber Gedanken machen. Der Betreiber von Surf Robotics, die diese Büchsen da durch die Gegend schicken, der wurde letztens von der Polizei aufgefordert, bei der Aufklärung eines Diebstahls mitzuhelfen. Da wurde versucht, ein solcher Roboter zu stehlen, in einen Lieferwagen hineinzuheben, und der Roboter hat das natürlich aufgenommen. So, und die Aufnahmen, die sind dann von der Polizei angefordert worden und an die Polizei geschickt worden, und da konnte man sehen, dass es zwei Leute waren, und die konnten dann auch kurz darauf festgenommen werden. Alles schön und gut. Aber im Zuge dieser Geschichte und Recherchen kam dann auch heraus, dass viele Aufnahmen von diesen Lieferrobotern, ohne dass jemand etwas davon wusste, zur Polizei übertragen wurden. So nach dem Motto, so eine Kameraüberwachung, wie man sie in vielen Großstädten hat, oder China oder sonst wo, wird hier sogar mobil durchgeführt, ohne dass irgendjemand etwas weiß, ohne dass gesagt wird, wofür es verwendet wird, ohne dass gesagt wird, wie lange die Daten gespeichert werden, ohne dass gesagt wird, warum man das eigentlich so macht. Auf Twitter sind mittlerweile Videoaufnahmen veröffentlicht worden von diesem Lieferroboter, die er da selbst gemacht hatte, als er geklaut wurde. Und da kann man sehen, mit welch hoher Qualität die Aufnahmen gemacht werden und gespeichert werden. Ich halte es für mehr als bedenklich. Ich weiß nicht, wie viele dieser Dinge da in Los Angeles unterwegs sind, aber oft genug sollen die wohl den Weg versperren, oder einige sind sogar stehen geblieben bei Fußgängerüberwegen und so weiter. Also es ist genauso hakelig wie mit den selbstfahrenden Autos. Die Technologie ist noch weit weg davon, perfekt zu sein. Es ist ja gut, dass sowas gemacht wird. Nur hier müsste auch, und das wird ja irgendwann bei uns in Deutschland auch kommen, müsste auch der Datenschutz ganz klar von vornherein sagen, dass diese Aufnahmen nur aktuell verwendet werden dürfen zur Steuerung und nicht irgendwo gespeichert werden und nicht irgendwo der Polizei quasi live zur Verfügung gestellt werden. Das wäre eine verdachtslose, kontinuierliche Überwachung. Und das geht natürlich gar nicht. Sowas darf überhaupt nicht sein. Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen im Flugzeug und plötzlich fliegt der Pilot woanders hin, weil er weiß es ja gar nicht, dass er den Kurs ändert oder so woanders hinfliegt. Jetzt sagt man, wie kann das sein? Diese Dinger, die haben doch alle GPS und haben, was weiß ich was, für Navigation, Satellitennavigation und so weiter und so weiter. Ja, haben die. Aber in den letzten 2 Wochen sind, ich glaube, über 20 Zwischenfälle bekannt geworden, dass in dem Luftraum im Osten des Irak, vor allem da die Luftstraße UM-688 sowas, also da in der Gegend Erbil, Sulaymaniyah und Bagdad, dass dort solche Zwischenfälle passiert sind. Es wurde das System gestört. Da wurden also von irgendjemanden die Satellitendaten mit einem starken Sender zum Flugzeug gerichtet, Das sind Typen gewesen von Boeing 737, 747, 777, dann die Embraer und dann Gulfstream und Challenger und Global Express. Also unterschiedliche Flugzeuge. Und da wurden dann die gefälschten GPS-Daten hingeschickt. Das kann mal passieren, dann sagt das System, okay, nee, ist falsch, muss ich verwerfen, muss ich neu nachdenken. Aber diese Standarddaten, die Grunddaten, die im Navigationssystem, in diesem sogenannten IRS drin sind, wenn jetzt lange genug falsche Daten kommen, dann kalibriert sich das neu und nimmt diese falschen Daten für richtig an. Und dann weiß das Flugzeug nicht mehr, wo es ist. Das heißt, es meint zu wissen, wo es ist. So, und dann weiß der Pilot, bekommt auch falsche Daten angezeigt und steuert einen ganz falschen Kurs. So, und in diesen Fällen ist es dann so gewesen, nachdem die Piloten das gemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmen kann, dann haben die sich über die Flugsicherung von außen navigieren lassen. Die haben denen gesagt, fliegst die Richtung, jetzt fliegst du in die Richtung, jetzt musst du da einen Kurs korrigieren und so etwas. Diese gefälschten Satellitensignale, die eine automatische Korrektur dieses IRS, dieses Navigationssystem im Flugzeug zur Folge hatten, sodass die Lagedaten im Flugzeug komplett überschrieben worden sind. Die sind also schon bösartig. Auch die Weltzeituhr, die an Bord ist, selbst die war, naja, nicht ausgefallen, sondern die war falsch. Man konnte denen also sogar eine falsche Uhrzeit und eine falsche Geschwindigkeit oder sowas vorgaukeln. Problem ist, nur wenn die Piloten das sehr früh erkennen, dass hier ein sogenanntes Spoofing, so nennt sich der Krempel, vorliegt, dass ein Angriff da kommt und die sofort ihr GPS-Empfängersignal von diesem IRS trennen, nur dann behält das IRS seine Grunddaten und wenn sie dann wieder raus sind aus diesem Bereich, wo sie gestört werden, dann können sie das wieder einschalten. Man muss sich mal überlegen, was unsere Technik, die so viel kann, so viel macht, wie primitiv und wie anfällig das alles ist. Es denkt doch keiner dran, dass da am Boden irgendjemand sitzt und sagt, ich schicke dem jetzt mal falsche Daten, mal sehen, wo er hinfliegt. Das wurde einfach nicht vorhergedacht. Und jetzt mussten erstmal solche Sachen passieren, dass die Flugzeughersteller diese Systeme nun sicher machen gegen solche Angriffe von außen. Die Möglichkeit besteht, technologisch ist es kein großes Problem, es ist natürlich Aufwand, es müssen neue Module eingesetzt werden und umprogrammiert werden, aber es ist schon erstaunlich, wenn man sich überlegt, man setzt sich irgendwo hin, sendet ein paar Signale da hoch und huch, weiß der Pilot nicht mehr, wo er ist und schreit Hilfe, könnt ihr mir mal sagen, wie ich nach Hause komme. Einmal ist es dreist, es ist gefährlich, gemeingefährlich und es ist unerwartet eigentlich. Bauen wird teurer, Hypotheken, Zinsen steigen, Grundstückspreise steigen, handwerkliche Tätigkeiten gehen immer höher und man sucht verzweifelt nach Möglichkeiten, den privaten Hausbau, aber auch im kommerziellen Bereich und so ein bisschen günstiger zu machen. Und das hat vielleicht der eine oder andere schon gesehen. Es gab ja einige Fernsehberichte mit 3D-Druckern ein Haus drucken. Auch wenn es sich abenteuerlich anhört, aber die Qualität ist gut, es funktioniert, es geht relativ schnell. Problem ist nur, man muss ja so einen riesen 3D-Drucker aufbauen. Das ist ja im Grunde nur ein Gestell wie so ein Portalkran und da hängt dann der Schlauch dran mit den Spritzdüsen, der dann gesteuert wird. Aber so ein Teil muss ja aufgebaut werden, muss ja stabil stehen. Das darf ja nicht wackeln, das darf ja nicht umfallen. Das muss ja auch gesteuert, gelenkt werden. So, und da ist jetzt ein Hersteller hingegangen und zwar ist das eine Tochter von Siam Cement. Das ist ein Unternehmen in Thailand. Die haben gesagt, was soll der Quatsch? Warum sollen wir denn einen 3D-Drucker dahin aufbauen, wo wir dann ein Haus herstellen wollen? Wir machen das in einer Halle, in einer großen Halle. Da haben wir einen festmontierten und qualitativ hochwertigen 3D-Drucker und der steht immer da und da bauen wir das Haus auf. hat den Vorteil, der 3D-Drucker muss nicht abgebaut werden, muss nicht justiert werden, muss nicht irgendwo im Freien stehen, übernachten, sondern man kann dort arbeiten. Man kann da auch 24 Stunden am Tag arbeiten im Schichtbetrieb und baut an einer Stelle jedes beliebige Haus, was in dem Computer als Plan eingegeben worden ist. Und das Ding ist so groß, die können mittlerweile zweistöckige Häuser bauen. Das sind dann Fertighäuser. Soweit es geht, in einem Teil, aber wenn es nicht geht, dann wird es eben in mehreren Teilen gemacht und die werden dann, individuelle Fertigung natürlich, zu der Baustelle gebracht und dort zusammengesetzt innerhalb von einem Tage. Also so ein Lego-Kasten für Erwachsene ist dann im Grunde genommen. So, und die haben den Vorteil, der ganze Müll, der ganze, alles, was da entstehen würde beim Hausbau vor Ort, da wo das Haus später stehen soll, das alles zu entsorgen und so, das ist ein unglaublicher Aufwand. Und die Stromversorgung erstmal hinzulegen für diese gewaltigen 3D-Drucker, die dann da werkeln. So, hat man das alles fest in einer Halle, ist man erstmal wettergeschützt, hat sowieso die Installation da, der 3D-Drucker ist immer verfügbar. Und alles, was da an Müll entsteht, es muss ja nichts weiter transportiert werden, nur die Fertigteile. Und die werden ja nicht eingepackt, ist ja kein Geschenk. Alles, was also da an Müll entsteht, kann man direkt und sofort vor Ort anschließend entsorgen. Die Firma sagt also, wir haben 95% weniger Müll, wenn wir das in unserer Konstruktionshalle machen, als würden wir das draußen machen. Es müssen keine Formteile mehr gegossen werden. Es muss nicht mehr gewartet werden, bis der Kram draußen trocken ist, sondern es wird sofort in der Fabrikhalle dreidimensional aufgebaut und dann an den Bauplatz gebracht. Eine Kombination quasi aus 3D-Druck und Fertighaus, sowas. Idee ist natürlich großartig. Die haben hier das Haus mit einer Grundfläche von 68 Quadratmeter in zwei Etagen aus diesem Drucker entwickelt. Und irgendwo hatte ich auch mal die Zeit gelesen. Ich glaube, das waren 2 Tage, dann war das Haus fertig. Und dann konnte es geliefert werden. Dieses Haus, was sie da gebaut haben, das besteht aus 4 Modulen mit einem Gewicht von maximal 10 Tonnen pro Modul. So, und optisch ist man ja vollkommen frei. Man bringt sogar auf die Außenmauern Strukturen drauf, Muster drauf, wie der Bauherr sich das eben wünscht, in dem Rahmen, was eben möglich ist. Die Betonmethode, die werden sogar mit einem Stahlrahmen kombiniert, in dem die Fenster dann eingesetzt werden können. Und das Haus wird weitgehend ausgestattet, auch mit Inneneinrichtungen, was man eben mauern oder drucken kann. So Aufnahme für, wo eben Schränke hinkommen, wo Aussparungen sind, wo Tische hin sollen und so weiter. Das wird gleich in der Halle bei der Herstellung dieses Hauses mitgedruckt. Also das ist schon eine tolle Sache. Und wenn man überlegt, dass man Einsparungen hat von 95% an Abfall, an Müll, dann ist das auch für die Umwelt gut, weil man sagt hier, dass man bei einem solchen Haus etwa 3,7 Tonnen CO2-Äquivalent eingespart hat. Es gibt immer wieder neue Ideen. Ich bin mal gespannt, ob sowas sich durchsetzen kann und wird und ob es auch in Deutschland sein wird. Übrigens, dieses Haus soll umgerechnet, für uns kann man natürlich nicht dann auf Deutschland münzen, aber vom Hersteller her irgendwo um die 38.000 Euro kosten. Und wenn man sich das überlegt, ein zweistöckiges Haus für das Geld und dann individuell gefertigt, ist schon ein tolles Ding. Ist nicht das erste. Auch in Japan gibt es ein Start-up, was schon vor einigen Monaten ein 50 Quadratmeter Haus im 3D-Druck vorgestellt hat. Die machen das aber dann direkt vor Ort, Kran vor Ort, und dann da aufbauen. Für kleine Familien oder vielleicht als Altensitz oder sowas bestimmt eine interessante Geschichte, weil es ja dann wieder finanzierbar ist, weil es ja dann nicht mehr exorbitante Summen hat. Und wenn man keinen Keller braucht, könnte man vielleicht auch drucken. Aber dann muss man ja noch eine Grube graben, wo der hineinfällt. dann ist das sicherlich eine Alternative für die Zukunft, für unseren Hausbau, für unser ja zu schnell wachsenden Kosten und damit, dass zu viele sich so etwas nicht mehr leisten können. Mal sehen, was daraus wird. So, mal heute wieder gemischte Themen aus Technik und Entwicklung und Forschung. Ja, Forschung hätten wir noch was. Ich habe auch noch ein paar Sachen vorbereitet, aber es wird vielleicht mal wieder monothematisch. Es geht um die elektronische Patientenakte. Wir müssen uns ja bald entscheiden, ob wir die wollen oder ob wir die nicht wollen. Und dass wir da mal so ein bisschen einen Überblick finden, was ist das eigentlich, wie funktioniert das eigentlich, welche Vor- und welche Nachteile hat das und was gibt es für Datenschutzprobleme bzw. Bedenken. Aber wie gesagt, das ist stundenfüllend, denke ich mal. Und bis zum 25. Januar 2025 sollen wir uns entschieden haben. Wir haben also noch ein paar Tage. Zweimal kommt noch das Christkind und dann kriegen wir auch die Patientenakte beschert. Und dann müssen wir wieder mit unserem Dattelfon irgendwo hinlaufen. Aber wie gesagt, künftiges Thema. Ich bedanke mich bei allen, die mit Spenden geholfen haben, dass wir diese wirklich böse Zeit überwunden haben jetzt im Sommer. Ich hoffe, es geht im Herbst wieder ein bisschen aufwärts, auch mit den Werbeeinnahmen. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Der Shop ist nach wie vor online, aber über die Homepage ist das ja alles. Und auch bei YouTube steht der Link dabei. Also überall, wer will, der kann ihn finden. Und wir bekommen unsere Provision von Thomas Ritter, dem Shopbetreiber, bei dem ich mich damit auch nochmal bedanken muss. Und dann würde ich doch sagen, macht euch einen schönen Herbst. Es soll ja, das sind die positiven Nebenwirkungen von diesen negativen Klimaveränderungen, noch ein bisschen länger warm bleiben. Und ein goldener Oktober ist was Feines. Ich habe schon viele erlebt. Ich bin ja schon ein paar Tage älter. Man sollte wirklich jede Stunde nutzen, die man zur Verfügung hat. Wir wissen nicht, wie lange wir das noch so nutzen können. Wie lange es uns noch so gut geht. Und in Deutschland geht es ja uns gut. Wir leben sicher und wir sollten auch sehen, dass es so sicher bleibt. Wir sollten sehen, dass wir vielleicht, auch wenn ich nicht weiß, wen ich das nächste Mal wählen soll, welche Partei oder was, aber vielleicht kristallisiert sich ja dann etwas heraus, wo ich sage, die können unsere Zukunft in Deutschland gestalten. Aber bis dahin sind es ja auch noch 2 Jahre. Wir haben ja erstmal Halbzeit. Also, alles Gute, bleibt gesund, schönen Herbst, vielen Dank für alle Spender. Guckt in den Shop hinein und bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben und immer ein Bit oder eine Spende übrig behalten. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.